Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
eine Kollegin aus dem Deutschlandradio, Nadine Lindner. Sie ist Korrespondentin im Hauptstadtstudio für alle drei Programme des Deutschlandradios. Hallo Frau Lindner, herzlich willkommen.
Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Wir uns auch, ich mich auch. Die schwedische Küstenwache freut sich aber wahrscheinlich nicht so. Das liegt jetzt nicht an ihrem Besuch in der Sendung, sondern die hat noch ein weiteres Leck in den Nord Stream Pipelines entdeckt. Es sind also offenbar 4 Lecks statt 3 Lecks nach jetzigem Stand. Wie sehr sorgen Sie sich, wenn Sie solche Nachrichten hören, Frau Lindner?
Also mein Eindruck ist relativ deutlich schon seit dem Bekanntwerden der Lecks, der Diskussion darum, dass sie die Welt nicht besser gemacht haben oder dass wir mit dieser Erkenntnis, die wir bislang haben, eigentlich nicht glücklicher leben können, weil sich eine ganze Reihe, viele verschiedene Dimensionen von Herausforderungen, von Schwierigkeiten, von offenen Fragen anschließen. Es gibt wirtschaftspolitische oder wirtschaftliche Fragen, die aus den Lecks resultieren. Es gibt politische Fragen. Eine psychologische Komponente kommt natürlich auch dazu und einige praktische Fragen zum Beispiel zur Reparatur. Also das heißt, es sind große Herausforderungen, die jetzt mit diesen Neuigkeiten verbunden sind.
Ja, und diesen großen Herausforderungen wollen wir uns auch in dieser Sendung stellen. Wir wollen gleich genauer drauf schauen und die große Frage stellen, wie der Staat diese kritische Infrastruktur möglicherweise schützen kann. Das ist eins unserer Themen dieses Tages. Schön, dass Sie zuhören. Und wie immer ordnen wir heute Mittag die Themen, die wichtig sind. Heute tue ich das mit meinem Gast Nadine Lindner. Sie ist Hauptstadtkorrespondentin für das Deutschlandradio. Nachdem die Lecks in den Pipelines entdeckt worden sind, wir haben ja gerade das vierte schon kurz thematisiert, ist eine Debatte über den Schutz kritischer Infrastruktur losgegangen. Aber sehr viele Menschen fragen sich auch, wenn die Infrastruktur jetzt wie die Pipelines erstmal kaputt ist, kann man die eigentlich auch wieder reparieren? Frau Lindner, Sie haben darüber heute Morgen mit jemandem vom TÜV gesprochen und haben denen das gefragt. Was hat der gesagt? Ist so eine Riesenpipeline reparierbar?
Ja, ich habe mich heute Morgen etwas länger mit Hermann Dinkler unterhalten. Der arbeitet beim TÜV-Gesamtverband unter anderem für Rohrfernleitungssysteme, wie es so schön heißt. Also das heißt jetzt nicht nur Pipelines, die unter Wasser liegen, sondern auch zum Beispiel Pipelinesysteme, die auf dem Land sind, die dann meistens eingegraben sind. Wir haben uns aber länger über Nord Stream 1 und 2 unterhalten, die ja durch die Ostsee führen, in etwa 70 Kilometer Tiefe, dann auf dem Meeresboden liegen. Und ich habe ihn gefragt, wie man eigentlich es angeht, eine solche Reparatur in einer solchen Tiefe durchzuführen. Und das ist das, was Hermann Dinkler unter anderem dazu gesagt hat.
Also sollte erstmal abwarten, bis das ganze Gas ausgeströmt ist, weil jetzt im Augenblick haben wir da ja, dann sieht man ja auf den Bildern so ein Gas-Wasser-Gemisch an der Oberfläche und im größeren Tiefen natürlich auch. Dadurch wird die Dichte des Wassers so stark verringert, dass dann Boote oder Schiffe Schwierigkeiten haben, dann überhaupt an der Oberfläche zu bleiben. Das heißt, sie könnten dann theoretisch dann, wenn sie da reinkommen, dann versinken.
Tja, also man sieht hier nur einen Teil der möglichen Sicherheitsgefährdungen, die es gibt. Das heißt, das komplette Gas muss erstmal raus. Es muss auch so sein, dass an dieser Unglücksstelle dann nur noch Meereswasser ist, sodass Boote dort überhaupt hinfahren können. Er hat dann noch erläutert, es gibt unterschiedliche Varianten, wie man es dann angehen kann. Taucher können natürlich zum Einsatz kommen, die allerdings extrem anspruchsvolle Aufgaben dann haben, weil sie mit dieser Tiefe von etwa 70 Metern umgehen müssen, mit Kompressionskammern unter anderem arbeiten müssen. Aber man kann natürlich auch auf Tauchroboter setzen. Das macht man schon bei anderen Infrastrukturprojekten, unter anderem bei diesen Unterwasserpipelines. Das ist dann auch eine Möglichkeit. Aber er hat auch darauf hingewiesen, und da kommen wir dann etwas weg vom Technischen hin zu den politischen Fragen, dass das nicht so ganz einfach ist, weil im Moment gibt es noch US-Sanktionen gegen Nord Stream 2, auch gegen Firmen, die sich dann dort engagieren. Das könnte es dann politisch entweder verzögern oder auch ganz unmöglich machen.
Ja, und ich höre aus der Debatte raus, also so diese Frage, Pflaster auf die Pipeline und dann ist alles okay. Ja, die stellt sich nicht einfach so. Ich höre auch raus, dass eben sowas wie Unterseekabel jetzt auch fürs Internet oder eben lange Pipelines jetzt in diesem Fall, dass man die auch nie zu 100% schützen kann. Wir hatten heute Morgen den Krisenmanager Markus Ewald im Programm und der hat im Interview eben erläutert, wie eine gute Krisenkommunikation jetzt aussehen kann, und der sagt das dazu.
jetzt ist es passiert, was passiert ist, das kann man nicht mehr ändern. Gleichzeitig dürften alle Anrainerstaaten, die Kabel oder Pipelines oder ähnliche Geschichten durch die Ostsee laufen lassen haben, jetzt vorsichtiger sein. Wenn das nächste Mal etwas passiert, dürften Fragen aufgeworfen werden, nämlich haben wir genug getan, um es zu verhindern? Haben wir richtig patrouilliert? Haben wir richtig überwacht? Haben wir für die Sicherheit gesorgt? Und das hat sich kommunikativ schon geändert, denn in der Krisenkommunikation, auch Krisenmanagement, ist es beim ersten Mal vielleicht noch ein Unfall, an dem man keine Schuld trägt. Beim zweiten Mal werden dann Fragen laut, ob man alles getan hat. Und dieser Zustand ist jetzt da.
Würden Sie dem zustimmen, Frau Lindner? Müssen wir jetzt viel mehr mit dem Schlimmsten rechnen? Müssen wir jetzt tatsächlich da Patrouillen hinschicken und sagen, wir schützen so gut wir können?
Entschuldigung, naja, das hat unter anderem, der Gedanke ist jetzt gar nicht so weit hergeholt. Da hat die SPD-Innenministerin Nancy Faeser gestern Abend schon mal drauf reagiert. Das Innenministerium ist ja mit zuständig für den Schutz der kritischen Infrastruktur. Bereits seit 2009 gibt es da unter anderem auch Strategien dazu. Also das heißt, es ist jetzt kein völlig neues Thema. Und es gab schon länger eine sogenannte abstrakte Gefährdungslage. Das heißt, man weiß, dass diese kritische Infrastruktur, also das heißt Stromleitung, Gasleitung, Untersee-Internetkabel sind angesprochen worden. Dass die interessant sein können, weil sie wichtig sind für das Funktionieren von Staaten. Dass man aber bei dieser abstrakten Gefährdungslage nicht genau weiß, wo mögliche Attentäter und auch wann zuschlagen werden. Darauf hat der Terrorismusforscher Peter Neumann gestern noch mal hingewiesen. Nancy Faeser hat dann aber gestern, finde ich, den Ton dann doch noch mal ein bisschen verschärft. Sie hat gesagt, wir sehen erneut, wie stark äußere und innere Sicherheit zusammenhängen. Wir müssen uns auf Szenarien einstellen, die bis vor kurzem kaum denkbar waren. Das erfordert starke Sicherheitsbehörden mit den notwendigen Mitteln und Befugnissen. Sie hat dann unter anderem auf die Bundespolizei verwiesen, die mit Schiffen an 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche auf Nord- und Ostsee unterwegs ist. Aber das ist natürlich, finde ich, mit dem Hinweis auf die Bundespolizei eigentlich nur ein schwacher Trost, weil es waren ja keine deutschen Gewässer, wo diese Explosionen sich ereignet haben, sondern es war viel weiter im Ostseeraum. Ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, für das Innenministerium auch noch mal nachzulegen bei der Überprüfung der eigenen Strategien, weil das ist ein Punkt, auf den Hermann Dinkel hingewiesen hat, gerade noch mal in Bezug auf diese Pipelines. Er hat gesagt, im Kern ist es kritische Infrastruktur, die extrem schwierig zu schützen ist. Und so hat Hermann Dinkler vom TÜV-Gesamtverband das begründet.
Das kann das sehr gut machen bei punktförmigen Sachen, zum Beispiel jetzt ein Kraftwerk. Ich sage jetzt einfach mal, das ist ein Punkt auf der Landkarte, da kann man eine Mauer drum bauen, da kann man einen Zaun drum bauen, da kann man Wachpersonal einsetzen. Und bei diesen Linienbauwerken wie Rohrfernleitungen oder auch diese Nord Stream 1 und 2, die gehen ja über hunderte von Kilometern, die kann man in dem Sinne nicht schützen.
Ja, soweit Hermann Dinkler. Im Kern eine Überlegung, eine strategische Überlegung, die das BMI, also das heißt das Innenministerium, über den Schutz der kritischen Infrastruktur drüber stellt. Das ist der Gedanke der Resilienz. Also das heißt Resilienz als Fähigkeit eines Systems, bestimmten schadhaften Ereignissen zu widerstehen bzw. sich daran anzupassen und auch seine Funktionsfähigkeit zu erhalten. Das ist natürlich bei dann auch so neuralgischen Punkten wie den Gaspipelines in der Ostsee. Man denkt da jetzt auch aus die aus Norwegen kommen, die auch tatsächlich mit Gas im Moment beliefert wird, im Gegensatz zu Nord Stream 1 und 2, sind große Fragestellungen, auch europäisch damit verbunden.
Frau Lindner, Sie haben das jetzt total professionell journalistisch dargestellt. Mir geht es in diesen Tagen auch so, dass man sich auch hinter diesem Journalistischen so ganz gut verstecken kann, weil man kann irgendwie Fakten suchen und eben auch mit TÜV-Menschen sprechen und so vielleicht auch, wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen Kontrolle auch über diese Situation so vermeintlich bekommen, weil man eben mehr darüber weiß oder so. Zumindest geht es mir so. Kennen Sie dieses Gefühl auch? Also wenn ich das an mich ranlasse, was Sie da gerade sagen, dass eben auch Nancy Faeser eigentlich ja unterm Strich sagt, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen, dann wird mir ein bisschen anders.
Also ich glaube, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, bin ich eigentlich jemand, der immer darauf setzt, mit möglichst kühlem Kopf die Fragestellungen der jeweiligen Zeit auch zu betrachten. Woran ich nur gerade ganz spontan denken musste oder woran ich schon eine ganze Weile denken muss, das ist eine Situation, die lange vor Corona lag, wo ich meine, es wäre das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, das BBK, so eine Liste herausgegeben hat, was man für den Katastrophenfall so im Haus haben sollte. Das war so eine Art Einkaufsvorratsliste. Und ich meine auch, ich war damals bei dieser Pressekonferenz dabei und ich weiß, wie ungläubig einige Journalisten, Journalistinnen, Kollegen auf diese Liste reagiert haben, so nach dem Motto, ach, das wäre ja alles quasi Erzählung vom Kalten Krieg, das würde doch kein Mensch mehr brauchen. jetzt nach Corona, auch zum Beispiel nach großen Flutereignissen, man denke an das Ahrtal, man denke auch an Nordrhein-Westfalen, Kriegssituationen, wo sich auch Fragen nach der Energieversorgung nochmal ganz neu stellen, finde ich halt, dass eine neue Ernsthaftigkeit auch für jeden selber im Umgang mit diesen Themen und auch die Frage, was habe ich zum Beispiel eigentlich zu Hause für mich, für meine Familie, vielleicht auch für ältere Angehörige, dass das Fragen sind, die man sich in diesen Zeiten dann doch auch nochmal ganz gut stellen kann.
Unsere Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner hier heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Gestern gab es wieder eine sogenannte MPK, eine Ministerpräsidentenkonferenz. Und diese Abkürzung kennen wir ja noch ganz gut von den regelmäßigen Corona-Treffen. Allerdings ging es nicht um Corona, logisch, sondern um die steigenden Energiepreise und was man dagegen machen kann. Bundeskanzler Olaf Scholz war eigentlich angekündigt, war aber nicht dabei, eben weil er sich mit Corona infiziert hat. Und so viel Konkretes kam auch nicht raus. Eine Forderung steht aber eben von Seiten der Länder, die fordern einen Preisdeckel für Strom, Gas und Wärme. Nadine Lindner ist mein Gast heute Mittag. Sie ist Hauptstadtkorrespondentin fürs Deutschlandradio. Frau Lindner, da gibt es jetzt viele Schlagzeilen, die davon sprechen, dass die Länder mit dieser Forderung den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, was die Entlastungen angeht. Sehen Sie das auch so? Erhöht sich da der Druck?
Naja, also die Länder haben dann zumindest nach den langen Stunden, in denen sie zusammengesessen haben, in denen sie gestern auch gerungen haben, eine gemeinsame Position sich dann erarbeiten können. Und das ist unstrittig, dass man am Ende einen Energiepreisdeckel fordert. Man hat dann auch formuliert Wünsche daran gebunden. Man hat gesagt, ja, diese Maßnahmen, die müssen wirksam, spürbar, einfach, verständlich und schnell umsetzbar sein. Also ungefähr so alles, was man in dieser Zeit von Politik erwartet. Am 4. Oktober, so ist es jetzt, also das heißt Dienstag nächste Woche, das heißt nach dem langen Wochenende mit dem Feiertag, will man in weiteren Bund-Länder-Gesprächen dann darüber beraten. Man hat natürlich im Blick, und das kriegen die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten natürlich nochmal ganz deutlich mit, wie groß die Sorgen der Wirtschaft, unter anderem der Handwerksbetriebe, mittelständische Wirtschaft, Bäcker, Bäckerinnen werden an dieser Stelle ganz oft genannt, wie groß dort auch Privatpersonen, die in diesen Tagen ihre neuen Abschlagszahlungen, auch Gasrechnungen bekommen, wie groß die Sorge ist und auch wie akut die Sorge ist, die Betriebe aufgeben zu müssen, eventuell in die Insolvenz zu gehen. Das muss man natürlich dazu wissen. Und so hat sich dann die MPK gestern drauf geeinigt. Und man möchte, und das fand ich ganz interessant, sich auch, und da muss man mal schauen, wie sehr ist das Länder, wie sehr ist das aber vielleicht auch Unionsländer geführt. Einige der Teilnehmer haben dann gestern so ein bisschen ihre Beobachtung geschildert, haben gesagt, naja, eigentlich sollte diese MPK, nachdem klar war, Olaf Scholz ist nicht dabei, komplett ausfallen. Aber es gab einige Protagonisten, die man im Unionslager sieht, die darauf gedrungen haben, auch unter anderem, um da nochmal der Ampel so ein bisschen zu zeigen, naja, wir die Länder, wo die Union im Gegensatz zum Bund noch starke Machtbasen hat, wir versuchen jetzt hier auch nochmal unsere eigenen Punkte dort klarzumachen. Da ist nochmal deutlich geworden, dass diese MPKs auch nach dem Wechsel von der Großen Koalition zur Ampel hin so ein bisschen eine andere Arithmetik bekommen haben, wo dann der Eindruck geschildert wurde, dass es früher ein bisschen einfacher war, weil sowohl SPD als auch CDU, die damals zusammen regiert haben, starke Machtbasen in den Ländern haben bei Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentin. Das ist jetzt mit der Ampel SPD, FDP und Grüne natürlich dann ein bisschen anders. Und das, so sagt man, es wirkt sich auch auf das Klima innerhalb der MPK aus.
Ja, interessant. Und apropos Ampel, es warten ja alle auch auf die Ampel, die noch Pläne schuldig ist. Zum Beispiel zu der Frage, ob ab Samstag jetzt eigentlich Verbraucherinnen und Verbraucher theoretisch die Gasumlage zahlen müssen. Und nach wie vor ist eben auch nicht klar, was jetzt passieren könnte mit einem möglichen Gaspreisdeckel, der ja eben auch im Gespräch ist. Stattdessen unter anderem, Sie haben jetzt mir gerade während der Musik gesagt, es gibt jetzt erste Meldungen, dass konkrete Pläne angekündigt sein könnten. Sie merken schon, sehr wahr. Das alles. Gibt es jetzt eine genauere Prognose, wann da endlich Klarheit kommt?
Nein, die Prognose gibt es nicht. Also was wir beobachten im Moment ist, dass sich seit dem späten Vormittag unter anderem über The Pioneer, auch über das Handelsblatt, über Spiegel die Meldungen verdichten, dass die Bundesregierung bei der Gaspreisbremse vor einer Einigung steht. Dazu muss man sagen, es geht hier um eine Gaspreisbremse. Die MPK, die Länderministerpräsidenten, die hatten gestern einen Energiepreisdeckel für Strom, Gas und Wärme gefordert. Also das heißt, man muss hier auch noch mal ganz deutlich schauen, über welchen Energieträger sprechen wir eigentlich. Die Ideen, die heute Morgen kursieren und die laut diesen Berichten entweder heute oder morgen vorgestellt werden können. Da geht es darum, dass für die Gaspreisbremse ein niedriger dreistelliger Milliardenbetrag zur Verfügung gestellt werden kann. Das heißt 150 bis 200 Milliarden Euro, so schreibt es zumindest das Handelsblatt. Und wenn man sich jetzt sofort fragt, aha, 150 Milliarden Euro, 200 Milliarden Euro Riesensumme, wo soll das herkommen? Berechtigte Frage, da scheint man jetzt eine Lösung gefunden zu haben, und zwar den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, den man eigentlich für die Corona-Pandemie aufgebaut hatte, um Unternehmen zu helfen. Der war im Sommer eigentlich ausgelaufen, der soll jetzt zusätzliche Mittel bekommen. Das heißt, das wäre ein Kniff, wie Christian Lindner, der FDP-Finanzminister, wenigstens auf dem Papier sein Versprechen einhalten könnte, die Schuldenbremse 2023 nicht zu reißen. Zumindest so die Lage im Moment.
Jetzt gibt es ja, Sie haben die Schuldenbremse angesprochen, sehr, sehr viele Forderungen eben auch, nicht nur innerhalb der Ampel, auch nicht nur von den Ländern, sondern auch von anderer Stelle, zum Beispiel von Fridays for Future, die fordern ein 100 Milliarden Sondervermögen für Klimaschutz und Sicherheit, oder auch der Sozialverband VDK, der möchte eben ganz konkrete finanzielle Entlastungen für arme Menschen. Ja, und Politik findet ja immer statt zwischen sehr vielen Forderungen, die man irgendwie versucht, vielleicht als Kompromiss zu vereinen. Aber wie nehmen Sie das denn als Hauptstadtkorrespondentin momentan wahr? Sind das noch mehr Forderungen, noch mehr Gemengelagen als sonst? Also eine verzwicktere Lage als sonst sowieso immer schon bei Politik? Oder ist das so der ganz normale Wahnsinn?
Nee, ich glaube, im Moment würde ich sagen, es ist eher Wahnsinn als der ganz normale Wahnsinn, weil die Problembreite und die Problemtiefe, um es jetzt mal so zu formulieren, ist immens groß. Ich habe eben dann diese Liste von Menschen oder von Institutionen, die Forderungen erheben, im Geiste noch mal so ein bisschen ergänzt, zum Beispiel um Kitas, die sich sorgen um ihre Möglichkeiten, die Räume für die kleinen Kinder dann zu heizen. Pflegeheime haben jetzt noch mal darauf hingewiesen, dass sie natürlich für ihre zu pflegenden Personen auch gute Raumtemperaturen brauchen. Pflegende Angehörige haben sich eingebracht. Die Stadtwerke haben noch mal auf ihre schwierige Situation im Moment mit den hohen Energiepreisen hingewiesen. Hinzu kommen die Privatleute und auch private Firmen, Selbstständige. Also im Moment ist mein Eindruck, ist natürlich jeder am Rechnen, und dazu kommt übergewölbt keine wirklich besonders rosige Prognose. Heute Vormittag wurde in Berlin das Herbstgutachten vorgestellt, das sich im Vergleich zum Frühjahr nochmal deutlich verschlechtert hat. Das heißt, Deutschland geht auf eine Rezession zu, und das sind natürlich keine guten Nachrichten, obwohl man im Moment sagen kann, gut, der Arbeitsmarkt ist noch relativ stabil, aber die Sorgen sind groß, und die Perspektive, dass man jetzt nur in Anführungszeichen durch diesen einen Winter kommen muss, die sind eigentlich nicht gegeben, sondern man muss in puncto Inflation, in puncto Energiepreise, geht man davon aus, dass die hohen Preise, das krisenhafte Szenario, die hohe Inflation auch im Jahr 2023 anhalten wird. Und da ist natürlich die Frage, wie weit reichen die Reserven? Es geht um emotionale Reserven, es geht um politische Reserven, also Reserven der Gemeinsamkeiten innerhalb der Ampel eines sehr anspruchsvollen Bündnisses, und natürlich halt auch die finanziellen Reserven bei Bürgern, bei Privatleuten und beim Staat.
Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Und wir wollen gleich mal hinter die Kulissen schauen, wie Sie aus diesem Wahnsinn so berichten. Wenn unsere Gäste bei uns in der Sendung sind, dann bringen die natürlich auch eine ganz eigene Erfahrungswelt mit. Unser Gast heute ist Nadine Lindner. Sie ist Korrespondentin im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios. Und das sitzt nicht hier, wo wir sitzen, am Hans-Rosenthal-Platz in Schöneberg, sondern das befindet sich im gleichen Gebäude wie die Bundespressekonferenz, direkt an der Spree. Und weil diese Rubrik die Welt vor meinem Fenster heißt, erstmal die Frage an Sie, Frau Lindner. Wenn Sie aus dem Fenster des Hauptstadtstudios schauen, was sehen Sie da?
Ja, es ist ein fantastischer Blick, den wir hier haben aus den Studioräumlichkeiten, weil wir hier im Haus der Bundespressekonferenz direkt an der Spree sind, das heißt auch direkt gegenüberliegen vom Bundestag. Und wenn wir in unserem Studio sitzen und zum Beispiel Gespräche führen oder auch wie dieses Gespräch führen, dann können wir direkt auf die Bundestagskuppel draufschauen. Je nach Wetter sehen wir dann, wie der Wind an den Fahnen auf den Ecktürmen des Bundestagsgebäudes zaust. Wenn wir dann ein Stückchen weiter rausschauen, beziehungsweise hier auf dem Balkon mal runterschauen, dann sehen wir, wie die Boote, teilweise auch die Ausflugsboote, über die Spree schippern. Wir können dann weitersehen das Paul-Löbe-Haus, wo viele Ausschusssitzungen stattfinden. Wichtig für ein Arbeitsparlament wie der Bundestag. Es ist auch lange Nächte in Untersuchungsausschüssen, die ich dort schon verbracht habe. Man kann weiterschauen auf das Kanzleramt und schaut dann im letzten Blick dann nochmal rüber, zum Beispiel auf den Berliner Hauptbahnhof, wo man dann weiß, da ist normalerweise eine hektische Betriebsamkeit, wo Leute dann ihrem Alltagsleben nachgehen. Also das heißt, man hat so eine Mischung aus spezieller Berliner Blase und dann Berlin-Besuchern, die ganz heiter meistens hier unterwegs sind, und dann so der normalen Berliner hektischen Betriebsamkeit.
Also wirklich mittendrin auch im politischen Geschehen können Sie ja quasi, ja, den Politikerinnen und Politikern fast auf den Schreibtisch gucken. Ich habe jetzt von Kolleginnen von Ihnen gehört, dass es momentan trotzdem nicht so einfach ist zu berichten, auch wenn Sie räumlich nah dran sind, weil die Diskussionen eben vor allem hinter verschlossenen Türen geführt werden. Sie haben es ja auch vorhin selber schon mal kurz angedeutet. Das heißt, die Berichterstattung besteht momentan, würde ich jetzt mal vermuten, aus viel Warten. Nehmen Sie das als frustrierend wahr oder wie ist da so Ihre Berichterstattungsmüdigkeit momentan?
Nein, wir sind natürlich hellwach. Nein, und zu müde sein haben wir eigentlich auch keine Zeit, weil allein an so einem Tag wie heute finde ich es halt interessant, dass, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, dass mehrere Dinge hier parallel geschehen. Ich habe ja eben schon über die zu erwartende Entscheidung über die Gaspreisbremse gesprochen. Ich habe auch über die Summen gesprochen, die da bewegt werden, wo einem auch tatsächlich schwindelig werden kann. Parallel dazu läuft in Anführungszeichen das parlamentarische Kern- und Alltagsgeschäft ein bisschen weiter. Wenn man jetzt schaut, was zum Beispiel im Livestream des Bundestags oder direkt im Bundestag los ist, da geht es jetzt um den Schutz vor sexuellem Missbrauch. Es geht danach um den Lehrermangel in Deutschland. Es geht dann blickt man ins Ausland um eine Aktuelle Stunde zu den Protesten in Iran. Also das heißt, man hat das Parlamentsgeschehen und man hat auf der anderen Seite parallel dazu die Diskussionen, die Debatten, die die Bundesregierung hinter verschlossenen Türen führt. Und ich finde, da auch widersprüchlich kommuniziert. Also wenn mir etwas im Moment die Berichterstattung verleidet, dann ist es, wie wenig der eigene Anspruch und das, was dann am Ende geschieht, zusammenpassen. Also das heißt, wir hören hier zum Beispiel seit Tagen unter anderem in der Regierungspressekonferenz, es werde in einem sehr geordneten Verfahren und zügig sowohl an der Versorgungssicherheit als auch an Preisdämpfungsmechanismen gearbeitet. Und wenn man sich jetzt die Debatte um die Gasumlage anschaut, vor allem auch in der letzten Woche zwischen Robert Habeck und Christian Lindner, wo man auch jetzt in dieser Woche noch nicht richtig zum Zuge gekommen ist, oder man könnte auch sagen, aus dem Quark gekommen ist, finde ich, dieses Wort zügig und in sehr geordnetem Verfahren wird da meiner Ansicht nach überhaupt gar nicht eingelöst. Und nach dem, was ich mitkriege, ist es ja auch das, was weniger professionelle Beobachter des Politikgeschehens, also das heißt Bürgerinnen und Bürger, im Moment auch nicht eingelöst sehen, sondern da wird meiner Ansicht nach im Moment sehr deutlich mit den Vertrauensreserven gespielt, die es im Moment in der Bevölkerung noch gibt.
Es ist ein neuer Bericht rausgekommen vom Ostbeauftragten der Bundesregierung. Carsten Schneider von der SPD ist das. Und dieser Bericht zeigt, die Demokratiezufriedenheit der Deutschen nimmt ab. Der Bericht unterscheidet nach westdeutschen und ostdeutschen Bundesländern. In Ostdeutschland sind 39% der Menschen zufrieden mit der Demokratie. Das heißt, der Rest eher tendenziell nicht. Und es sind 9 Prozentpunkte weniger als noch vor 2 Jahren. Und in Westdeutschland sind 59% zufrieden mit der Demokratie. Auch das sind weniger als noch vor 2 Jahren. Nadine Lindner ist mein Gast. Sie ist Hauptstadtkorrespondentin. Und bevor sie das wurde, war sie Korrespondentin in Sachsen für das Deutschlandradio. Frau Lindner, auch mit diesem Hintergrund, überrascht Sie dieses Ergebnis?
Nein, das Ergebnis hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht. Ich möchte jetzt eigentlich ungern mit anekdotischer Evidenz anfangen. Es gibt auch andere Monitore, andere Befragungssysteme, wo man schon deutlich sehen konnte, dass es Veränderungen im Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu Institutionen, aber zum Beispiel auch zu Regierungen gibt. Eins, was ich ganz interessant finde, das kommt jetzt nicht aus Sachsen, das kommt aus Thüringen. Das erscheint dort regelmäßig. Das ist der Thüringen Monitor 2021, das letzte Mal jetzt erschienen. Hat sich dort auch unter anderem um die Folgen der Corona-Pandemie gekümmert. Und da sieht man schon tatsächlich auch, dass Thüringer und Thüringer nur zu einem knappen Viertel zum Beispiel Medienschaffenden vertrauen. Oder man sieht auch deutliche Unterschiede. Zum Beispiel bei der Landesregierung waren es zeitweise über 50% des Vertrauens, ist dann gefallen auf unter 50%. Bundesregierung liegt da noch deutlich drunter, nur bei knapp 40 bzw. 37%. Also das heißt, man sieht diese Vertrauensabrisse in verschiedene Institutionen, und ich würde da ganz deutlich nennen, Medien und auch politische Institutionen, die sieht man dort manifestiert, etwas besser kommen, zum Beispiel wissenschaftliche Institutionen oder auch zum Beispiel Gerichte oder die Polizei weg. Aber diesen Knacks, den man jetzt sieht mit diesen 39%, den finde ich persönlich schon auch ja, erschreckend, und ich sehe einen gewissen Handlungsbedarf, der sich auch daraus ableitet. Deswegen fand ich es bei Carsten Schneider zumindest ganz gut, dass er versucht, den Blick ein bisschen zu verschieben und auch, naja, ein paar positive Beispiele an seinen Bericht oder seinem Bericht vorangestellt hat, um auch, und das finde ich ehrlich gesagt ganz wichtig, nicht immer über den Osten zu sprechen, sondern über die unterschiedlichen Lebenswelten, über die unterschiedlichen Erfahrungen. Mein Eindruck ist, auch so ein bisschen aus dieser Berichterstattertätigkeit, dass man irgendwie bei Osten ganz oft irgendwie so an Thüringen und Sachsen denkt, aber dass die Situation zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt ein bisschen eine andere sein kann. Ich glaube, das geht dort zu oft ein bisschen unter.
Ja, und Sie haben es angesprochen, dem Ostbeauftragten war es wichtig, dass er eben nicht nur nackte Zahlen oder so nennt, sondern dass er eben auch Menschen aus Ostdeutschland selbst zu Wort kommen lässt. Also da sind Beiträge von ostdeutschen GastautorInnen zur Situation wirklich in ihrer Region. Zum Beispiel die Musikerin Nina Kummer aus Chemnitz. Die hat da berichtet, wie gut kulturelle Netzwerke in Chemnitz funktionieren, wie schlecht der Ruf ihrer Stadt ist und wie wenig sie das verdient findet. Das hat mir auch nochmal gezeigt. Ich habe lange überlegt, ob ich meine Anmoderation wirklich auch mit diesen 39% Politikverdrossenheit oder Demokratieverdrossenheit anfange, weil das ist natürlich das, womit jetzt viele Medien titeln, so diese Schlagzeile, die Menschen in Ostdeutschland sind demokratieverdrossen, jetzt in Anführungszeichen. Und das ist aber was, ja, was ich total schwierig finde, wie man da eben differenziert berichtet, weil man natürlich diese Zahl trotzdem auch nennen muss.
Naja, und die Zahl ist ja nicht weg, wenn sie einem nicht gefällt. Also es gab ja jetzt in den vergangenen Tagen, da ist ja auch breit drüber berichtet worden, verschiedene Umfrageergebnisse von unterschiedlichen Instituten, die zum Beispiel die AfD in allen 5 ostdeutschen Ländern auf Platz 1 der Umfragewerte sehen. Es gab jetzt noch eine etwas aktuellere Umfrage, zum Beispiel veröffentlicht bei RBB 24 für das Land Brandenburg, wo die AfD und die SPD, die dort mit Dietmar Woidke den Ministerpräsidenten stellt, mit 24% gleich aufliegen. Zahlen aus Thüringen zeichnen jetzt schon seit einiger Zeit das Bild, dass die AfD dort in den Landesumfragen für Thüringen auf Platz 1 liegt, wo man dann auch weitergehend eine ganz, ganz schwierige Regierungsbildung wieder nur hat. Also das heißt, dieser Vertrauensabriss, der sich dann auch in einem bestimmten Wahlverhalten niederspiegelt, der ist tatsächlich auch da. Auf der anderen Seite gibt es positive Signale. Carsten Schneider hat, ich finde, auch völlig zu Recht auf positive Investitionssignale hingewiesen, die es ja unter anderem in Magdeburg gibt mit der Intel-Investition. Es wird diese Woche noch, ich meine, es wäre morgen, Entscheidungen über Forschungszentren für den mitteldeutschen Raum und auch für die Lausitz geben, Großforschungszentren. Und es gibt auch zum Beispiel jetzt nochmal auf Chemnitz bezogen, natürlich auch im Kulturbereich wichtige Entscheidungen. 2025, das heißt in 3 Jahren, wird ein ganz zentrales Jahr für Chemnitz. Dann ist es nämlich europäische Kulturhauptstadt und wird dort auch mit seiner, ich finde, sehr reichhaltigen kulturellen Erbe, nicht nur als Arbeiterstadt, sondern als Stadt, was mit den Kunstsammlungen Chemnitz, eine fantastische Sammlung der Moderne hat, auch Museum Gunzenhauser, großartige Sammlung, interessante Architektur auch, die man in der Stadt findet. Finde ich, oder ich hoffe auch, einfach nochmal eine gewisse Mehrdimensionalität dann auch zeigen. Und Kraftklub, das fand ich ganz interessant, ist ja jetzt gerade auch unterwegs, um das neue Album vorzustellen und hat unter anderem auch in Halle an der Saale dann mit eins der ersten kleinen Konzerte gegeben. Ich finde die auch wichtig als ja, junge Kulturbotschafter der Stadt, die damals 2018 mit dem großen Wir sind Mehr-Konzert versucht haben, diesen gewalttätigen Demonstrationen nach dem Mord an einem Chemnitzer durch einen syrischen Asylbewerber dann auch in der Stadt was entgegenzusetzen.
Nadine Lindner, ehemalige Sachsen-Korrespondentin und jetzt Korrespondentin im Hauptstadtstudio hier heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Deutschlandradio Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner ist mein Gast heute Mittag. Frau Lindner, wir machen mal hier on air einen kurzen Persönlichkeitscheck, wenn Sie erlauben. Wie gut ist Ihre Frustrationstoleranz?
Oh,
sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10.
Oh, das ist eine ganz fiese Frage, weil ich glaube, ich bin da nur eine 7.
Also 7 im Sinne von 10 ist das Schlechteste? Das hätte ich vielleicht vorher festgelegt.
Ach so, nee, im Sinne von 10 ist richtig gut. Ja, ja, okay. Also da würde ich eher vielleicht so eine 6,5 oder eine 7.
Oh,
also,
aber das finde ich ganz gut. Und wie sieht es mit dem Einfühlungsvermögen aus?
Ja, doch, da gebe ich mir eigentlich Mühe.
Also so eine 3
Minus. Ob das immer gelingt, auch gerade so im professionellen Bereich, das ist ja natürlich, ich finde, das ist ja gerade der springende Punkt. Es kommt ja auf Eigen- und Fremdwahrnehmung an und gerade in so Zeiten, die Stress auf vielen verschiedenen Ebenen mit sich bringen, ja nicht nur im Job, sondern ich glaube in heutigen Zeiten ja auch viel und auch in Corona-Zeiten ja viel im privaten Bereich, also bei Corona Kinderbetreuung und auch gesundheitliche Sorgen, jetzt sind es finanzielle Sorgen. Ich finde, das nimmt man ja alles noch ein bisschen auch mit in den Arbeitsplatz rein.
Total. Also ich würde sagen, aber da schneiden Sie doch schon ganz gut ab. Das sind gute Voraussetzungen, um zumindest, wenn man der Bertelsmann-Stiftung glaubt, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Die Bertelsmann-Stiftung hat nämlich im Rahmen des sogenannten Jobmonitors 48 Millionen Jobanzeigen online ausgewertet. Und die haben herausgefunden, dass eben diese Dinge, die wir gerade angesprochen haben, also Frustrationstoleranz, Einfühlungsvermögen, positive Grundeinstellungen und Besonnenheit zum Beispiel kommen da auch noch dazu, dass diese Sachen deutlich häufiger gefragt sind, seit wir Krise haben, also deutlich häufiger als noch vor 4 Jahren. Also diese multiplen Krisen, die sind sogar in den Jobanzeigen jetzt angekommen. Also bitte sind Sie stressresistent oder seien Sie stressresistent und halten Sie alles aus. Was sagen Sie dazu?
Na, ich finde das ehrlich gesagt ziemlich naheliegend, weil in diesen Zeiten, also um jetzt vielleicht nochmal auf dieses Energiethema zurückzukommen, das sind ja fundamentale Einschnitte, mit denen man sich auf einmal auseinandersetzen muss innerhalb wirklich kürzester Zeit. Es war das deutsche Erfolgsmodell, das in der Energieversorgung auf russisches Pipeline-Gas zu einem günstigen Preis gesetzt hat. Damit haben Betriebe kalkuliert. Es wurde aus unterschiedlichen Gründen, auch aus Wirtschaftlichkeitsgründen zum Beispiel kein LNG-Terminal gebaut, weil man gesagt hat, naja, es rechnet sich schlicht und ergreifend nicht. Jetzt auf einmal steht diese Selbstverständlichkeit der Energieversorgung in Frage. Zuerst, und das finde ich ja interessant, mit den Stichworten Gasmangellage. Im Frühjahr hat man sich ja Gedanken darüber gemacht, haben wir überhaupt genug davon? Jetzt mit dem Stichwort Gaspreisbremse stellen wir fest, ja, die Versorgungslage ist zwar nicht super, aber sie ist in Ordnung, aber wie sollen wir es bezahlen? Und ich glaube auch, diese Krisen über einen längeren Zeitraum aushalten zu können, in dieser Verquickung von Privatem und dann auch professionellem Auftreten, das ist sehr wichtig. Und was ich tatsächlich aber bei dieser Studie, diesem Jobmonitor von Bertelsmann auch noch interessant finde, ist, dass so klassische Kerntugenden weiterhin gefragt sind. Also das heißt Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und auch Selbstständigkeit und ganz wichtig, glaube ich, bei Corona natürlich halt auch, wie gehe ich eigentlich mit meinen Daten um? Wie gut oder wie schlecht beherrsche ich eine IT-Infrastruktur, die mir ein Unternehmen, die mir ein Betrieb zur Verfügung steht? Wie schnell kann ich mich da reinarbeiten? Das sind natürlich alles Anforderungen, die landen dann bei einem selbst. Und manchmal, man kennt es ja aus dem eigenen Homeoffice, sitzt man da, es funktioniert nichts und man denkt sich, um Gottes Willen, wo soll das eigentlich hinführen? Und da kommt man dann wieder zu dieser Frustrationstoleranz sehr schnell zurück.
Ich sage dann nur im Zweifel einfach einmal abstürzen lassen und wieder hochfahren. Und manchmal lösen sich die Probleme dann von selber. Nadine Lindner war unser Gast, muss ich schon sagen, hier heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur, Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandradios. Frau Lindner, wir haben ja darüber gesprochen, dass gerade viel gleichzeitig passiert. Was haben Sie denn heute noch vor?
Auf jeden Fall 2 Dinge. Ich werde mich weiter mit dem Schicksal der Gaspreisbremse beschäftigen, wenn sie denn kommt. Und wenn sie dann da ist, mir natürlich die Pressekonferenz anhören und dann auch mal schauen und mich fragen, ob das, was da vorgeschlagen wird, dann eine sinnvolle oder vielleicht weniger sinnvolle Lösung ist. Und dann natürlich, ich glaube, vielleicht sogar als ersten Schritt erstmal meine Kollegin, meine Planerin für den heutigen Tag anrufen und mal fragen, ob denn für den Nachmittag noch jetzt Arbeit zu tun ist, beziehungsweise was denn für Arbeit jetzt als Oberstes dann auf dem Schreibtisch liegt. Ob es vielleicht eher mit dem Bundestag zu tun hat oder vielleicht mit der Gaspreisbremse. Im Moment ist die Themenknappheit ja im Moment, also die Themenvielfalt, über die kann man sich im Moment nicht beklagen. Und ich glaube, es wird weiter ein interessanter Nachmittag hier im politischen Berlin-Mitte.
Vielen Dank für die Einblicke, Frau Lindner.